Also bevor ich anfange, ich bin ja auch schon ein paar Jahre aus dem Dorf und muss, besser gesagt, wieder 30 Jahre. All wer mich nämlich kenne, Riefer Strahl, im Hämel ist mein Papa. Und die Geschichte, die ich jetzt vorlese, das ist ja eine Geschichte, die ich sag mal, in den letzten Monaten, wo ich im Dorf gewohnt habe, spielt die, allerdings nicht im Dorf, sondern damals hat es mich ins Dorf Nuss gezogen. Heutzutage geht man auf den Flughafen, fliegt mit irgendwelchen Billigflieger wohin. Damals hat es die noch nicht gern. Damals hat man halt auch das Dorf Nuss müssen. Und darum geht jetzt die Geschichte. Von Ensum Us ums Mittelmeer. Oh, gehen wir fort mit den Dorfhirts. Das da muss doch nicht Sinn. So die doch mehr als deutliche Kommentierung der Hemd von meiner Momme, Anneliese, als sie zum ersten Mal von meinen Reiseplänen Wind bekam. Gemeinsam mit meinem Freund Helmut Jakob, der hat damals in der Siedlung da zwischen Eschringen und Ensum gewohnt, hatte ich eine nicht alltägliche Tour aus Baldowert. Ende Mai 1977 hatten wir beide, er am deutsch-französischen Gymnasium, ich am Wirtschaftsgymnasium, unser Abitur erhalten. Schon in den Monaten davor ist nach den gemeinsamen Tischtennistrainingsabenden, wir spielten gemeinsam nach dem Wechsel vom TDC Ensheim, den hat es damals noch gehabt, heute gibt es den glaube ich nicht mehr, beide beim TuS Eschringen, beim Bier die Idee entstanden, die Monate bis zum Studienbeginn im Herbst für eine längere, nicht ganz alltägliche Reise zu nutzen. Von einem meiner damals engsten Kumpel, Rudolf aus Kastel, hatte ich dessen zweitürigen Opel Kadett Baujahr 65 mehr oder weniger geschenkt bekommen. Der TÜV-Stempel des Gefährts hatte noch bis Herbst Gültigkeit. Die an mehreren Stellen bereits durchgerostete Karosserie wurde mit etlichen Kilo Kunstharzfasere und mit Dippchen voll Farb wieder auf Hochglanz gebrungen. Mit diesem Fahrzeug wollten wir auf Tour gehen und es sollte, wie bereits erwähnt, hinsichtlich des Reiseziels schon ein wenig was Ausgefallenes sein. Recht schnell war dann die Idee geboren, mit dem Kadett einmal rund ums Mittelmeer zu touren. Frankreich runter, witschte dann über Spanien, dann mit der Fähre rüber nach Nordafrika, wo es dann durch Marokko, Algerien, Tunesien nach Libyen und Ägypten und dann schließlich weiter über Israel, Syrien, Türkei, Griechenland und den Balkan, dann wieder heim nach Ensum hat gehen sollen. Mit diesen Planungen spielte es dann praktisch auch keine Rolle, dass ich erst kurz zuvor nach gerade mal 8 Fahrstunden der Lappe gritt, mein Kumpel Helmut aber nach wie vor ohne Führerschein war. Kurzum, beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Abenteuerurlaub waren gegeben. Nach einem ersten Kartenstudium und überschlägigen Kilometerberechnungen gerieten wir dann doch leicht ins Grübeln ob der vor uns liegenden Entfernungen. Es kam uns, glaube ich, damals ziemlich gelegen, dass wir im Zuge unserer Recherche von Hufeprobleme gehört haben, für die insbesondere für Libyen eine Durchfahrgenehmigung zu erhalten. Kurzerhand wurde dann die geplante Reiseroute der neuen Lage angepasst und so modifiziert, dass wir von Tunis aus, also in Tunesien, mit der Fähre nach Sizilien übersetzen wollten, um dann über die gesamte Länge des italienischen Stiefels schließlich wieder Hemm Richtung Saarland zu gelangen. Im Freundes- und Bekanntenkreis ernteten wir mit unseren Reiseplänen vielfach nur ungläubiges Kopfschütteln. Die bissigsten Kommentare mussten wir uns nach jedem Tischtennistrainingsabend von unseren Eltern Vereinsmitgliedern beim Bier in der Eschringer Simbach oder bei Buchers Wirtschaft, die hat es damals noch gern anhören. Letztendlich hatten alle diese Reaktionen aber bei uns nur eins zur Folge, nämlich jetzt erst recht. Nachdem bei den Bonner Botschaften auf dem Postweg die damals noch für Marokko und Algerien erforderlichen Visastempel beschafft wurden, ging es Ende Juni ins Dorf Nuss. Das Zutrauen in den 12 Jahre alten Opel Kadett war auch bei uns nicht grenzenlos ausgeprägt, weshalb nur das Notwendigste in 2 Rucksäcken mitgenommen wurde. Für den Fall, dass unser fahrbarer Untersatz der Geist aufgehen sollte, wollten wir die Möglichkeit haben, unsere Tour dann per Anhalter oder mit Bus oder Bahn oder irgendwie fortzusetzen. Recht zügig durchquerten wir Frankreich in Richtung Mittelmeer, bevor wir nach 3 Tagen in Barcelona Station machten. Bevor wir uns dann einen ersten Eindruck von der Stadt verschaffen wollten, parkten wir den Kadett direkt auf dem Seitenstreifen der Rambla, das ist so die Hauptstraße mitten in Barcelona, also weltberühmter Boulevard. Und es war schon ein gutes Gefühl nach dem ganzen Abi-Stress, den wir in den Monaten zuvor hatten, nun etliche Wochen im Stile von komm ich heit nicht, komm ich morgen vor uns zu haben. Unsere Hochstimmung schlug allerdings blitzschnell in Tristesse um, als wir nach einem ersten Bummel durch die Innenstadt der uralten katalanischen Hafenstadt zu unserem Kadett zurückkamen. Beide Türen waren offen. Der erst Tage zuvor von mir selbst eingebaute Kassettenrekorder fehlte ebenso wie die zwei im Fahrzeuginnern deponierten Fotoapparate, weshalb es dann von der ganzen Tour ganze 3 Bilder gibt. Eins davon ist drin, die wir dann irgendwann geschickt gekriegt haben von Leuten, die wir unterwegs kennengelernt haben. Oleg, oleg, oleg. Das Dorf fängt ja gut an, war unser erster Gedanke. Gott sei Dank war der Kofferraum mit unseren beiden Rucksäcken noch verschlossen. Eigentlich wusste ich aufgrund zuvor schon selbst versehentlich im Auto vergessener Schlüssel längst, dass es mit Hilfe von einem Stickelchen Draht, den man durch die nicht mehr ganz funktionsfähige Türdichtung schieben konnte, um anschließend damit den in dem Türrahmen eingelassenen Verschlussknopf hochzuziehen, ein leichtes war, denn eine Karre auch ohne Schlüssel aufzukriegen. Dass man sich derartiger Tricks auch auf Barcelonas größter Geschäftsstraße gerne bediente, hatten wir in unserer Ahnungslosigkeit schlicht nicht in Betracht gezogen. Um einige Habseligkeit erleichtert, ging es in den Tagen danach dann weiter an der spanischen Mittelmeerküste entlang über Valencia und Alicante, bei über 40 Grad Hitze, Klimaanlage haben wir nicht gekannt, durch die karge Gebirgslandschaft Andalusiens nach Granada. Für ein paar Tage nisteten wir uns in der örtlichen Jugendherberge ein. Hier lernten wir eine Reihe von Leuten kennen, darunter 2 Amerikanerinnen, die mit Rucksack quer durch Europa unterwegs waren und die sich bei unserer Weiterreise auf unserer Rückbank des Opel Kadett bequem machten. Mit ihnen gemeinsam setzten wir in der spanischen Hafenstadt Algeciras aus, per Fährschiff dann nach Marokko über. Ich weiß noch, wie fasziniert wir bei unseren ersten Bummel durch die von Verkaufsständen und kleinen Läden dicht gesäumten engen Gassen der marokkanischen Küstenstadt Tanger, die direkt gegenüber dann waren. Die sollte sich in den Wochen danach, in denen wir mit unserem Kadett dann im Landesinneren nach Meknes, Fes und Marrakesch weiterfuhren, noch um einiges steigern. Teilweise hatten wir in diesen Gegenden vor 30 Jahren den Eindruck, eine Reise ins Mittelalter unternommen zu haben. Ich weiß noch, dass wir gleich am ersten Abend unserer Ankunft in Marokko uns entschlossen, mangels anderer kostengünstiger Schlafgelegenheiten gemeinsam mit den beiden Amerikanerinnen an einem der außerhalb von Tanger gelegenen Strände unter freiem Himmel zu nächtigen. Am Abend gab es reichlich Rotwein, sodass ein guter Schlaf gesichert war. Am nächsten Morgen, wir lagen direkt vor unserem Kadett, war der Schreck dann entsprechend groß, als der Kofferraumdeckel vom Kadett bis zum Anschlag aufgestanden ist. Die beiden Rucksäcke der Amerikanerinnen fehlten und nachdem wir bemerkt hatten, dass einzelne Klamotten über den Strand verteilt herumlagen, machten wir uns gemeinsam auf die Suche. Letztlich fand sich wieder vieles samt der beiden geklauten Rucksäcke. Heute kaum mehr vorstellbar, hatten es unsere nächtlichen Besucher lediglich auf die amerikanischen Markenjeans der beiden Mädels abgesehen, diese dann vermutlich in den Tagen danach auf den umliegenden Basaren verscherbelten. Nach gut 2 Wochen in Marokko, unser Kadett hatte mittlerweile ohne große Fissemadendusemache auf der Tour bereits einige 1000 Kilometer zurückgelegt, ging es dann weiter nach Algerien. Während Marokko bei Jüngeren, die auf der Suche nach Stoff waren, zur damaligen Zeit bereits ein touristischer Anziehungspunkt war, galt Algerien, sieht man einmal von den Franzosen ab, die seit den Kolonialzeiten im Land waren, unter touristischen Gesichtspunkten weitgehend als terra incognita. Nichtsdestotrotz waren wir fasziniert von Land und Leute, die uns immer wieder zu Couscous, scharf gebratenem Hammelfleisch und frischem Pfefferminztee einluden, den es zu allen Gelegenheiten in rauen Mengen zu trinken gab. Unvergesslich bleibt mir der Tag auf unserer Tour, als wir Anfang August bei einer Gluthitze in einer gottverlassenen, völlig kargen Gegend irgendwo im algerischen Landesinnern unterwegs waren. Plötzlich zischte aus allen Ritzen der Motorhaube Wasserdampf heraus. Parallel dazu wanderte der für das Kühlwasser am Armaturenbrett angebrachte Temperaturanzeiger immer schneller und weit in den roten Bereich. Mir nix wie Rechtsraum. Nach einem Blick unter die Motorhaube gab es keinerlei Zweifel mehr an der Ursache für den Dampf. Als wären es Einschüsse, hatte der Motorblock unseres Opels mehrere kleine Löcher, aus denen das Kühlwasser oder besser gesagt das, was noch davon übrig war, herausschoss. An ein Weiterfahren war im Traum nicht mehr zu denken. Wir begannen uns schon mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass unsere Reise mit dem Kadett in dieser Mondlandschaft ihr vorläufiges Ende finden sollte und es jetzt wahrscheinlich anderweitig weitergehen musste. Irgendwann hielt dann ein uralter schwarzer Citroën. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich um einen ab Mitte der 30er Jahre gebauten Typ mit der Bezeichnung Traktion, der später auch unter der Bezeichnung Gangsterlimousine in die Automobilgeschichte Eingang gefunden hat. Unser erster Gedanke war, damit erstmal eine günstige Mitfahrgelegenheit gefunden zu haben. Der junge Algerier, der hinter dem Steuer dieses bereits damals aufregenden Gefährts saß, nahm allerdings zunächst einmal unseren Motorschaden genauer unter die Lupe. Anschließend gab er uns zu verstehen, dass er in einer der nächstgelegenen Ortschaften etwas besorgen müsse, bevor er schließlich wieder zu uns zurückkehren würde. Gut zwei Stunden später tauchte der auffällige Citroën mit seinem voluminösen, zeitlich aufgesteckten Scheinwerfern tatsächlich wieder auf. Unser junger Algerier kippte eine Dose mit uns beiden bis dahin unbekannter Flüssigkeit sowie reichlich Wasser in den Kühlwasserbehälter des Kadett und gab uns zu verstehen, es sollten wir einfach mal langsam weiterfahren. Ungläubig machten wir uns ans Werk. Nach einem, maximal aber 2 Kilometer, es zischte immer noch furchtbar aus allen Ritzen, schüttete er erneut mitgebrachtes Wasser bis zum Rand des Kühlwasserbehälters nach. Wir wollten es kaum glauben, als der Motorblock dann irgendwann als Folge des seine Wirkung zeigenden flüssigen Lötmittels tatsächlich abgedichtet schien. Unser Glück war mehr oder weniger vollkommen, als uns der hilfsbereite Algerier an diesem Abend dann auch zu einem opulenten Essen zu sich nach Hause einlud. Ewig in Erinnerung bleibt mir auch das Erlebnis, als wir einige Tage später, der Kadett war wieder gut in Schuss, von Algerien nach Tunesien ausreisen wollte. Man muss sich die Szenerie vor Ort so vorstellen, dass im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern damals 4 Kontrollstellen verteilt waren. Algerische Zoll- und Polizeibehörde, beziehungsweise die tunesische Zoll- und die dortige Polizeibehörde, die es allesamt zu durchfahren galt. Erschwerend kam hinzu, dass zwischen den einzelnen Kontrollstellen jeweils rund 1 bis 2 Kilometer Niemandsland gläsch. Bis zur Kontrollstelle des tunesischen Zolls verlief der geplante Grenzübertritt völlig problemlos. Hier allerdings biss sich nun ein übereifriger tunesischer Zollbeamter in dem Umstand fest, dass mein Pass und der Fahrzeugschein des Opel Kadett unterschiedliche Namen enthielt. Dass ich damals, um Geld zu sparen, der Opel of the Babbe angemeldet habe, wollte er als Erklärung so einfach nicht gelten lassen. Da ich keinerlei schriftliche Fahrerlaubnis vorlegen konnte, bestand für ihn, so gab er mir zu verstehen, der Verdacht, dass ich deine Karre geklaut haben könnte. An ein Weiterfahren war im Traum nicht mehr zu denken. Die Sonne war längst untergegangen und die algerischen Kontrollstellen hatten ihre Schlagbäume wie jeden Abend bereits heruntergelassen. Also saßen wir im Niemandsland fest. Der uns kontrollierende tunesische Zollbeamte schlug schließlich vor, dass wir am nächsten Tag ins algerische Sétif, einer Stadt ca. 300 Kilometer im Landesinneren, zurückfahren sollten, um uns das dortige deutsche Konsulat eine entsprechende Fahrgenehmigung zu besorgen. Oh, leck mich in der Kapp. Den Rest des Abends vertrachten wir gemeinsam mit den tunesischen Zöllnern beim Schachspiel und jeder Menge Pfefferminztee. Am nächsten Tag machten wir uns dann auf den Weg nach Sétif, nachdem wir uns dort beim dortigen Konsulat tatsächlich einen in französischer Sprache abgefassten Wisch besorgt hatten, ging es wieder die rund 300 Kilometer zurück in Richtung algerisch-tunesische Grenze, die wir schließlich gegen Abend wieder erreicht hatten. Unser Zöllner vom Tag zuvor schien uns schon zu erwarten. Nach intensivem Studium der mitgebrachten Bescheinigung gab er uns dann zu verstehen, dass nur sein Chef befugt sei zu entscheiden, ob das mitgebrachte Papier auch tatsächlich seinen Zweck erfüllt. Besagter Chef würde aber erst am nächsten Vormittag zum Dienst erscheinen. Abermals saßen wir fest und es schloss sich erneut ein gemeinsamer Abend mit tunesischen Zöllnern, Schachspiel und jeder Menge Pfefferminztee an. Wir waren mehr als erleichtert, als am nächsten Morgen dann tatsächlich die ganze Geschichte weitergehen konnte. Gut eine Woche verbrachten wir dann im Anschluss in einem Landesinnern von Tunesien gelegenen Kleinstadt namens Eintraham. Mit dem Leiter der dortigen Jugendherberge hatten wir uns recht schnell angefreundet. Als es dann darum ging, dass wir weiterfahren wollten, gab er uns zu verstehen, dass er gerne am nächsten Tag mit uns Richtung Tunis auf der Rückbank Platz nehmen wollte. Das ist für uns kein Problem und dem Mann ist geholfen, haben wir gedacht. Am nächsten Morgen, unser Opel war bereits gepackt, tauchte er dann zusammen mit einer an einem Strick angebundenen, ausgewachsenen Ziege auf. Wir wollten es zunächst gar nicht recht glauben. das Vieh müsse unbedingt mit, so seine eindringliche Bitte, da es demnächst als Festmahl bei einer Hochzeit auf den Tisch kommen sollte. Kurzerhand wurden die Beine der Ziege zusammengebunden und anschließend das Tier auf unsere Rucksäcke gepackt. Dass der Kofferraumdeckel sich nicht mehr schließen ließ, war uns nach all dem bis dahin bereits Erlebten auch keinen Aufreger mehr wert. Nach einigen Stunden Fahrt über holprige Landstraßen lieferten wir die Ziege samt seinem Besitzer schließlich wohlbehalten an ihrem Bestimmungsort ab. 2 Tage lang genossen wir noch die Gastfreundschaft bei der Familie des Tunesiers, bevor wir reich beschenkt mit selbstgetöpferten und allem anderen Krimskrams weiterzogen. Nach einer weiteren Woche an verschiedenen Orten in Tunesien setzten wir schließlich von Tunis aus in die sizilianische Hafenstadt Trapani über. Mittlerweile war bei uns beiden die Zuversicht gewachsen, dass es tatsächlich gelingen könnte, auch noch den Rest der Tour mit dem Opel Kadett zu bewältigen. Irgendwann auf der Strecke zwischen Neapel und Rom, wo wir jeweils auch ein paar Tage verbrachten, reifte der Plan, dass wir Sundas Moins, Norderkirch, zum Frühschoppe vor Buchers Wirtschaft in Eschringe vorfahren wollten. Wir wussten, dass um diese Zeit etliche unserer Tischtennisvereinskollegen sich in besagter Wirtschaft ihr Bier genehmigt hatten. Es war dann tatsächlich eine Riesenshow, als wir laut hubend rund 2 Monate nach unserer Abreise mitsamt Kadett und 10.000 Kilometer auf dem Tacho bei Buchers Vorgefahr sind. Das Bier haben wir an dem Sonntag nicht mehr bezahlen müssen.